SRF 2 Kultur.
Sie hören Reflexe. Am Mikrofon ist Kaa Linder und ich begrüße heute bei mir im Studio Katja Löpfe. Guten Tag.
Guten Tag.
Katja Löpfe, für Sie geht mit diesem Monat Mai gewissermaßen ein historischer Monat zu Ende. Als neue Kuratorin von Zürich Tanzt haben Sie Anfang Mai die Limmatstadt in Schwung und Schwitzen versetzt. Es gab 140 Veranstaltungen, es wurden professionelle Tanzproduktionen gezeigt und vor allem, es wurde an allen Ecken und Enden der Stadt getanzt. Wie verrückt, 10.000 habe ich gelesen, haben da teilgenommen. Wie haben Sie diesen Ausnahmezustand erlebt?
Ja, für mich war es selber auch ein Ausnahmezustand. Ich habe mich selber überraschen lassen, weil ich habe natürlich damit gerechnet, dass es irgendwie funktionieren wird, aber nicht so, muss ich zugeben. Es kamen viel mehr als erwartet und es kamen auch Leute an Orte, wo wir dachten, oh, das könnte ein bisschen schwieriger sein. Ich glaube, es hat geklappt, dieser Transfer zu schaffen zwischen eher populäreren Formen von Tanz und eher schwierigeren und nicht so einfach zu verdauenden Formen von Tanz, weil die Leute sind wirklich überall hingegangen, es war überall voll am Schluss. Und was mich besonders gefreut hat, ist, dass wir es geschafft haben, diese Stadt ein bisschen aus den Fugen zu bringen. Die hat wirklich getanzt und gebebt und das ist ja für Zürich nicht unbedingt das 1A-Markenzeichen.
Haben Sie ein Beispiel, wo das besonders überraschend war, wo Sie nicht damit gerechnet hatten, dass die Leute sich so aus den Schuhen heben lassen?
Ja, also zum Beispiel im Hauptbahnhof am Samstag, man kann jetzt sagen, das ist ein Ort, da kommen sowieso ganz viele vorbei, aber da waren eben Menschen, die explizit dahin kamen und zwar um 18 Uhr dann auf der Matte standen und dieses Programm, das wir da kuratiert haben, sehen wollten. Und die haben nahtlos nachher weitergetanzt bis morgens um 2 Uhr. Und ich dachte, oder ich hatte die Vorstellung, dass man für so ein Event dann doch mehr Pressearbeit und mehr Vorlaufzeit braucht, entweder oder mehr Bekanntheit, dass das einfach erst in ein paar Jahren gelingt, dass die Leute erfahren haben irgendwann, oh, da kann man tanzen und dann kommt man auch langsam. Aber da war jetzt von 0 auf 100 plötzlich die super Stimmung im Hauptbahnhof und es war eine generationenübergreifende Geschichte. Es waren wirklich alte, junge Kids, die vom Ausgang heimkamen und da gleich noch blieben und noch ihre Freunde angerufen haben, «Musch cho, Zürich tanzt!» Und das war wirklich ein sehr bewegender Moment und auch ein erfreulicher, weil wir viel dafür getan haben, natürlich, und viel gearbeitet haben. Und wenn es dann so vor seinen eigenen Augen funktioniert und man das einfach so anschaut und alle automatisch sich so verhalten, wie man sich das wünscht, dann ist das schon ein kleines Glücksgefühl für das ganze Team, das sehr hart gearbeitet hat vorher.
Und für Sie als Kuratorin, wie ist das? Können Sie dann vergessen, dass Sie eigentlich in Anführungszeichen die Verantwortung tragen jetzt für dieses Fest? Können Sie das quasi auch privat genießen?
An dem Abend ja, weil da war schon mal die Eröffnung vom Freitagabend über die Bühne gegangen, sehr gut. Das war im Schiffbau, der Show Must Go On von Jérôme Bell mit Laien und Profis. Und auch da weiß man nicht, wie es ankommt am Schluss. Also man hat ein Gefühl für dieses Stück, aber es muss ja dann auch noch gelingen. Das muss den Schauspielern gelingen, den Tänzern, und das hat schon sehr gut funktioniert. Und dann war dann Samstagabend schon eine Zitterpartie und sobald es aber losging, war es klar, das ist einfach, es hat so eingeschlagen und da konnte ich es wirklich genießen. Ich habe auch getanzt wie wild bis morgens um 2, was ich schon lange nicht mehr gemacht habe. Und haben viele Freunde und Freundinnen getroffen, die da aufgetaucht sind. Es war so ein Fest, ein veritables Tanzfest.
Wie ist das hinter einem solchen Mega-Event, der jetzt, das klingt jetzt alles so nach Freizeit und fröhlich und tanzen, da stehen Sie dahinter mit viel Arbeit, mit dem Kuratorium. Was macht Katja Löpfe nach diesem Wochenende, am Tag danach?
Zuerst mal ausschnaufen und die Tonnen Steine von mir purzeln lassen. Aber man kann, oder ich konnte da nicht einfach so schnell loslassen. Es war im ersten Moment ein bisschen ein Gefühl von aus einem Traum aufwachen und nochmal verifizieren, ob das wirklich stattgefunden hat. Also muss ich zugeben, das war das erste Mal, dass etwas so anders rausgekommen ist, als ich es mir erhofft hatte. Nicht, weil ich dachte, wir machen da irgendwie was falsch, sondern einfach, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass es gleich so einschlägt. Und das war im ersten Moment so ein bisschen wie ein traumwandlerisches durch den Tag gehen oder wie wenn man eine lange Reise gemacht hat und zurückkommt und nicht so sicher ist, ob man jetzt wirklich in dieser Stadt ist, wo man eigentlich gelebt hat. Und wie ein bisschen der Tag danach, auch die Stadt dann wieder ganz normal zu sehen und dieser Hauptbahnhof, das geht ja dann immer rassig, das muss dann in der Nacht noch abgebaut werden, der war da plötzlich wieder ganz normal, es war ein bisschen ein Spuk.
Und haben Sie sich auch gleich die Zeitung geholt und im Internet die Kritiken gelesen und ist das auch ein Teil von diesem Runterfahren?
Nein, für mich nicht. Ich kann das nicht, ich brauche da zuerst ein bisschen Abstand und zwar mehr. Es hätten mich nur eigentlich positive Nachrichten erwartet. Auch die meisten Feedbacks waren positiv, neben auch negativen, die wir dankend entgegengenommen haben, weil sonst wird man irgendwann misstrauisch und wir möchten es ja nächstes Jahr auch noch besser machen können, sonst haben wir ja nichts mehr zu tun. Aber ich musste so einen gewissen Abstand gewinnen, auch um mich jetzt gerade nochmals mit der Materie zu beschäftigen. Ich wollte wie kurz mal gar nichts davon wissen. Aber wie gesagt, das ist mir nicht lange gelungen, aber so kurz musste das einfach mal ganz, ganz weg sein, um wie ein bisschen Atemluft zu schaffen.
Jetzt sind Sie ja Kuratorin und mit Kultur eigentlich täglich beschäftigt. Das, was sich andere in ihrer Freizeit reinziehen oder anschauen, quasi so mit einer Genusshaltung, das ist für Sie harte Arbeit, tägliches Brot. Gibt es in diesem ausklingenden Monat Mai auch Kulturtermine, die Sie wahrnehmen konnten, ohne diesen Arbeitsdruck?
Ja, ich habe ja ein bisschen das Glück, dass ich einen Beruf habe, der eigentlich mein Hobby ist. Und deswegen ist es für mich nicht harte Arbeit, sondern es ist für mich wirklich Genuss. Ich würde auch das, kann ich von ganzem Herzen sagen, wahrscheinlich 7 Tage in der Woche ins Theater rennen oder mir irgendwas anschauen oder Konzert und Ausstellung gibt es ja auch noch. Das ist nicht so ganz einfach. Natürlich, man hat doch noch andere Prioritäten, aber das würde ich also und deswegen ist das auch selbstverständlich, dass es dann gleich solche Abende gegeben hat und ich genoss das sehr, dass ich da mal nicht verantwortlich war. Das war nicht wunderbar. Im Foyer der Gästenallee zum Beispiel zu stehen und eben nichts damit zu tun haben, sondern einfach Ticket am Eingang zeigen und reingehen und dann wieder rausgehen zu können und mir meine Gedanken dazu machen. Das war Phil Hayes, die neueste Arbeit von Phil Hayes in der Gästenallee.
Phil Hayes ist ein britischer Performer. Die neue Arbeit heißt Legends and Rumours. Das ist eine ziemlich eigenwillige Angelegenheit mit Maria Cheres und Thomas Kasebacher auf der Bühne. Wie ging es Ihnen damit? Was haben Sie da gesehen?
Also ich habe das ja geliebt. Ich fand, Phil Hayes hat wieder mal aus nichts eine riesige Geschichte gemacht, die er auf eine Art und Weise rüberbringt, für die ich fast keine Worte finde, die beim Zuhören von diesen Menschen alleine sich so dermaßen optimal für mich entwickelt, wenn ich mir das anschaue, dass ich stundenlang zusehen könnte. Und es ist, das meine ich ernst, es ist ja wirklich nichts. Die beginnen ja irgendwo mit einer Geschichte und versuchen, diese zu rekapitulieren und sich selber davon zu überzeugen, sich erinnern zu können, wie es war. Und jeder erzählt dann, nein, ich stand damals da und ging dann von dort nach dort. Und das fand ich, hatte einen Humor ohnegleichen. Sehr erstaunlich fand ich auch, dass das jeden Abend improvisiert wurde. Also wir werden einen anderen Abend gesehen haben, falls Sie das auch gesehen haben. Einen komplett anderen offenbar, hat man mir gesagt. Ich konnte dieser Geschichte sehr gut folgen. Sie variieren es dann ja und revidieren dann ihre Erinnerungen und kommen zum Schluss, nein, es war doch anders. Plötzlich wechseln sie jeweils ihre gesamte Position. Der eine war der andere. Und das ist auch, finde ich, so bezeichnend, wenn man selber sich an Geschichten erinnert. Dann erinnert man ja manchmal Dinge komplett falsch oder bringt Sachen zusammen, die nichts miteinander zu tun haben. Mir geht es auf jeden Fall so. Das kann mir passieren, dass ich denke, etwas erlebt zu haben, was mir aber eigentlich meine Freundin wahrscheinlich erzählt hat oder so. Ich finde, treffen Sie auf so einen Nerv, der irgendwas mit einem zu tun hat.
Wussten Sie vorher, dass dieser Abend, den Sie sehen, ein Unikat ist?
Nee, das wusste ich nicht. Und es hat mich dann umgehauen, als ich das gehört habe, weil ich dachte, das kann man doch nicht jeden Abend neu entwickeln. Das muss irgendwo ein Skript geben, sonst wird das eine riesige Gratwanderung. Und ich hätte wahnsinnig gerne noch eine zweite und dritte Vorstellung gesehen. Ich finde das unglaublich und wir haben uns hinterher, also ein paar, die das zusammen gesehen haben, eben gefragt, ob es besser ist, wenn man das weiß oder nicht. Und ich glaube, man sieht dann fast eigentlich zwei verschiedene Abende. Ich war eigentlich froh, ich wusste es nicht. War aber auch froh um die Info nachher, dass
es so ist. Mir ging es auch so. Ich wusste es auch nicht vorher und war eher ambivalent. Also ich wusste gar nicht, was ich da sehe. Ich war mir nicht schlüssig, wie viel davon überhaupt festgelegt ist. Und als ich dann hinterher diese Information bekommen habe, dass die quasi jeden Abend das neu improvisieren, hat sich eigentlich genau das, was sie ja auf der Bühne machen, wie wiederholt für mich. Also ich habe das Stück dann für mich auch nochmal neu in eine neue Legende oder in ein neues Gerücht verpackt. Mhm. Wir haben einen kleinen Tonausschnitt von dieser Produktion Legends and Rumors.
Amor, tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente. And I know that there is a tornado inside your head, like you are thinking too much. Amor, lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo boulevard.
Das ist die Performerin Maria Jerez in der neuen Produktion Legends and Rumors, die in der Gessner Allee zu sehen war und jetzt gerade in Genf gastiert. Als künstlerische Leiterin Katja Löpfe von Zürich Tanzt sind Sie permanent mit Kultur in Berührung. Sie reisen viel, Sie sind in Zürich wohnhaft, Sie gehen aber auch im In- und Ausland sich Tanz- und Performance-Produktionen anschauen. In welchen Städten halten Sie sich besonders gerne auf?
Ich bin sehr gerne in Brüssel. Das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass man da sehr viel, sehr gute Kunst im performativen Bereich sieht. Es gibt aber da einfach auch interessante Festivals, die man besuchen kann, interessante Häuser, Menschen, die ich gerne treffe, mit denen ich mich gerne austausche. Es ist ja nicht so, dass man jetzt nur von Festival zu Festival reist und quasi wie im Shoppingcenter einkauft. Man versucht sich immer auch einen gewissen Kontext zu erarbeiten und Hintergrundinformationen zu holen. Man hat da gewisse Vertrauenspersonen, die man dann ab und zu trifft, um ein bisschen zu wissen, wo sie dran sind, seien es Künstler oder auch Kuratoren. Ich bin immer wieder gerne in Berlin. Das hat teilweise auch mit den Städten natürlich zu tun. Dann bin ich wahnsinnig gerne im Osten. Und da ich es nicht sehr gut kenne, muss ich das wirklich so pauschal sagen. Ich reise immer wieder gerne, sei es in ex-jugoslawische Städte oder in Ungarn, Polen, Rumänien auch. Ich finde, da gibt es für mich so ein kleines Mysterium, weil ich einfach ganz vieles noch nicht kenne und da sehr gerne bin und mir dann solche Festivals anschaue.
Und wenn Sie sagen, Sie gehen da nicht durch die Shopping-Malls im Stil von das nehme ich mir und das nehme ich mir, haben Sie denn überhaupt die Zeit, sich da auch umzuschauen und die Kultur einer Stadt oder die Stadtkultur auch zu erleben? Oder gibt es da so wie kleine Tricks, wie Sie sich diesen Kontext erarbeiten?
Man ist natürlich in einer spezifischen Welt. Wenn man da an ein Festival geht, finde ich das immer in sich schon so ein kleines Universum, das wahrscheinlich per se mit der Stadt und mit der Alltagskultur einer Stadt nur am Rande zu tun hat oder auch immer ein bisschen Ausnahmezustand darstellt. Aber ich versuche schon, weil ich finde das unheimlich wichtig, den Kontext, wo diese Kunst entsteht. Es sind ja teilweise lokale Künstler, aber auch internationale. Aber es ist dann auch interessant zu sehen, wie das Internationale im lokalen Kontext funktioniert. Ich finde das außerordentlich wichtig, eine leise Ahnung wenigstens zu haben. Das hat man natürlich nicht nach drei Tagen. Das ist schon so. Auf der anderen Seite gibt es trotzdem so einen Eindruck, wenn man nur schon irgendwo in einem Café eine Weile sitzt oder wenn man auch mit den Leuten ins Gespräch kommt, wenn man durch die Straßen geht, ich versuche meistens alles zu Fuß zu machen. Es hat auch pragmatische Gründe, man hat manchmal einfach keinen Box, ich diese U- und S-Bahnen, Pläne zu studieren, wie komme ich von A nach B, da ist man meistens auch schneller zu Fuß. So, das versuche ich. Aber es ist auch so, dass natürlich diese Festivalprogramme sehr dicht sind und man eben gerade für Veranstalter ja so programmiert, dass man möglichst viel sehen kann. Und da ist man manchmal von morgens um 11 bis Mitternacht in einem Stück nach dem anderen und guckt sich das an.
Sie hören Reflexe heute mit Katja Löpfe, der Kuratorin von Zürich Tanzt, als Monatsgast. Wir haben uns über Ihre letzten Termine in Ihrer Kulturagenda unterhalten. Kommt es eigentlich auch mal vor, dass Sie die Nase voll haben von Kultur?
Ich glaube nicht. Ich würde gerne auch mal sagen können, jetzt reicht's. Aber nein, ich habe nie genug. Es ist immer so, dass ich bei jedem Stück, wenn es dunkel wird, falls es denn dunkel wird, das ist ja nicht immer gegeben, eine Neugier verspüre und so ein leises Beben so innerlich, und zwar mit dem Gefühl verbunden, jetzt dann gleich etwas beizuwohnen, das ich vielleicht noch nie gesehen habe. Also so eine Vorfreude, die da entsteht, die mich wahrscheinlich so diese Energie hochhalten lässt auch und jedes Mal von Neuem wieder einsteigen lässt. Weil es kann ja schon die Kritik ernst genommen werden, dass man irgendwann abgestumpft ist und auch so nicht mehr unterscheiden kann und gar nicht mehr weiß, was hat man jetzt gestern und was heute gesehen. Ich hoffe, das passiert nicht, kann das nicht garantieren, dass man nicht auch gewisse Abnutzungserscheinungen erlebt, aber persönlichen Empfinden ist das nicht so.
Katja Löpfe, Sie haben einen kleinen Sohn. Ist der auch schon so kulturaffin wie Sie?
Ja, der muss wirklich überall hin mitkommen, wo es geht. Also immer mit Respekt gegenüber den Künstlern, weil ich finde einfach, es gibt dann Dinge, die gehen nicht, weil er stören könnte. Aber alles, was so wirklich für Kinder angeboten wird, und manchmal ist er wirklich auch noch zu jung, da wird er hin mitgeschleppt. Und das funktioniert erfreulicherweise wahnsinnig gut. Er ist im Moment sehr theateraffin oder tanzaffin vor allem auch. Er macht das dann zu Hause auch nach und liebt das abgöttisch. Also er fängt sogar an, wenn ich an meinem Computer irgendwelche Vimeo-Links visioniere, weil man ja manchmal Dinge nicht live, sondern auch auf Vimeo oder DVD gucken muss, mit mir anzuschauen. Da muss ich ihm ein bisschen Zensur üben, je nachdem, was es gerade ist.
Und kommentiert er das auch?
Ja, das kommentiert er und er ist enorm wiederholungsfreudig. Also wenn er etwas irgendwie sich in etwas verbissen hat, dass ihm das gefällt, dann würde er das jeden Tag nochmal anschauen. Und das sind also Dinge, die ich nicht so empfinde, die ich nach einem Mal genug habe. Und kommentiert das auch und imitiert das vor allem.
Das heißt, Sie haben dann eigentlich die Bühne auch noch zu Hause im Wohnzimmer. Haben Sie etwas Bestimmtes mit ihm jetzt gerade gesehen? Neulich, im Mai?
Jetzt war ich gerade im Zirkus Knie. Das ist eine Kunstform, die ich nicht täglich oder auch nicht wöchentlich mir anschaue oder antue, weil es ist auch nicht jetzt meine Priorität, aber das hat sich so ergeben und ich bin auch nicht per se Zirkus Knie-Fan, muss aber zugeben, dass ich deshalb auch jetzt ein paar Jahre nicht war und dass er mich doch irgendwie um den Finger gewickelt hat. Und zwar einfach, weil die Artisten wirklich qualitativ umwerfend sind. Und dann kommen ganz viele Abers mit, es ist mir viel zu laut, zu groß, zu schrill, eine viel zu große Maschinerie auch, es wird mir suspekt. Ich bin sehr ambivalent eingestellt gegenüber diesen Tieren in dieser Manege. Aber diese Menschen, diese Künstler, die können einfach was. Und ich merke, wie mich sowas eben doch begeistert. Qualität, wenn jemand wirklich Dinge macht, wo man aus dem Staunen nicht rauskommt.
Wir führen dieses Gespräch zwischen zwei Kulturterminen von Ihnen. Was steht noch auf dem Programm? Der Monat hat noch 3 Tage.
Ich bin unterwegs zu Wildwuchs. Das ist das Festival, was jetzt gerade in Basel läuft, dass sich ein bisschen eine neue Ausrichtung gegeben hat. Früher waren behinderte Menschen auf der Bühne und nicht behinderte. Heute geht es um Ausgrenzung als Thematik per se, um Minderheiten, um wie fühlt man sich als jemand, der sogenannt nicht zu der Masse gehört oder sich nicht zu der Masse gehörig fühlt. Und da werde ich ein Tanzstück von der schottischen Ausnahmekünstlerin Claire Cunningham sehen im Roxy und das Publikumsgespräch führen. Und da bin ich schon sehr neugierig, weil das habe ich jetzt gestern in der Gästenrallye bereits vorvisioniert und es hat mich tief beeindruckt.
Erzählen Sie.
Es ist eine Tänzerin, die eigentlich ausgebildete Sängerin war und dann vor ungefähr 8 Jahren zum Tanz gekommen ist, über Umwege. Das wird sie mir hoffentlich dann heute im Gespräch erklären, wie. Sie hat eine Behinderung in den Hüften. Ich habe im Internet wahnsinnig wenig Informationen zu ihr gefunden und konnte sie gestern Abend nicht persönlich sprechen. Und deswegen bin ich auch darauf neugierig, was es genau ist. Es ist, dass sie an Krücken gehen muss, glaube ich. Und sie hat beschlossen, offenbar mit Krücken zu tanzen und eigentlich nur immer mit Krücken zu tanzen und Krücken als Bühnenbild zu verwenden. Das gibt unglaubliche Bilder. Es geht denn nämlich nicht um 2 wie normalerweise, sondern um ungefähr 50, die auf der Bühne rumliegen und die sie dann irgendwann auch zu einem Mobile formiert, das aussieht wie eine Skulptur von Alexander Calder. Sie selber tanzt mit Krücken, berührt teilweise kaum den Boden mit ihren Beinen. Das ist in einer Geschmeidigkeit über die Bühne gegangen, die mich sehr fasziniert hat.
Das klingt aber auch sehr artistisch.
Es ist sehr stark artistisch. Sie kombiniert da Tanz, Text, Zirkuselemente oder artistische Elemente und bildende Kunst, eben auch, weil es teilweise so Skulpturen hergibt plötzlich. Und sie hat in einem zweiten Teil, weil es ist so ein Doppelabend mit 2 Kurzstücken, Solos, ein Stück kreiert oder ein Kurzstück kreiert, das sehr stark autobiografisch ist, wo sie auch erzählt über ihre Operationen, die sie hatte. Sehr berührend dann auch.
Das Wildwuchsfestival, das noch bis Sonntag in Basel stattfindet, heißt ja im Untertitel etwas aufmüpfig, wir stören. Katja Löpfe, wie verstehen Sie das? Ist das ein Aufruf? Oder was ist interessant, wenn Kunst stört? Ist das, was Sie jetzt beschrieben haben, störend?
Ich glaube, man kann es schon ein bisschen weiter verstehen. Es ist ja immer so, dass man zumindest hofft, dass Kunst in einem gewissen Sinne stört, dass es möglich ist, dass Kunst zum Denken anregt und einen dreimal um die Ecke denken lässt, bevor es einen in Ruhe lässt, was man gesehen hat. Und hier ist es wirklich auch so gemeint, dass die Leute, die sonst keine Stimme haben, aufschreien. Oder so empfinde ich das auf jeden Fall auch aufgrund der Thematik der dargebotenen Performances und aufgrund des gesamten Auftritts. Es soll gerüttelt werden an dieser Stadt, die sonst so in ihren Fugen, in ihren normalen Gängen jeden Tag so funktioniert, soll ein kleines Etwas eingreifen und stören, nerven, auch zum Denken anregen.
Da spricht jetzt die Kulturvermittlerin. Ich kehre die Frage mal um. Was stört Sie? Was missfällt Ihnen? Gibt es die Momente im Zuschauersaal, wo Sie am liebsten Ihre Tasche packen würden und davonrennen?
Oh ja, das gibt es dann sehr oft auch. Das ist ja dann so die Krux, wenn man so viel sieht, dann sieht man wirklich auch unter uns viel Mist. Und zwar Mist... Es ist ein bisschen jetzt übertrieben, dass das sehr oft passiert. Aber wenn das passiert, dann ist es das. Dann ist bei mir der Punkt gekommen, dass ich finde, die Menschen auf der Bühne haben nichts zu sagen. Respektive erzählen irgendwas, was mit mir überhaupt nichts zu tun hat und ziemlich sicher auch mit meinem Nachbarn nicht. Menschen, die sich dann im eigenen Sumpf drehen, die nichts zu sagen haben, wo man so mit dem Gefühl hinguckt, was ist eigentlich euer Problem jetzt genau? Und natürlich ist das in einer gewissen Weise subjektiv. Und wenn ich jetzt zufällig mit Thema Y nichts am Hut habe, dann wäre ich zu arrogant, jetzt einfach zu sagen, das interessiert mich nicht, also ist es Quatsch. Aber ich finde, das ist so fast nonverbal spürbar, wann das eintritt, wenn es einfach keine Dringlichkeit, keine Lebendigkeit auch und keine Nähe zu mir entwickelt, wenn es irgendwo am Bühnenrand stehen bleibt. Und das kann mich furchtbar ärgern.
Und was machen Sie dann?
Dann bleibe ich respektvoll sitzen und halte durch, weil ich das nicht okay finde, rauszugehen. Habe ich aber auch schon gemacht. Aber wirklich nur, wenn es dann eben nicht stört. Da bin ich irgendwie...
Also die Langeweile, oder wie meinen Sie, wenn ja. sie stört? Also wenn's
Nein, wenn es die Künstler nicht stört, dann gehe ich raus, wenn es wirklich unerträglich wird. Aber ich finde, meistens haben die, die das ja umsetzen auf der Bühne, nicht erfunden, sondern es ist irgendein Autor oder Regisseur oder eine Choreografin oder so. Oft auch im Kollektiv, aber trotzdem, es kommt sehr oft vor, dass die eigentlich alles geben und halt einfach nicht durchdringen mit ihrem Text oder mit ihrer Inszenierung. Und da finde ich nicht fair, wenn man dann so davon geht. Ich verstehe zum Beispiel auch die Leute, die explizit stören wollen im Publikum, indem sie laut rausstampfen, nicht. Ich finde es nicht in Ordnung.
Das kommt aber auch nicht allzu oft vor in den hiesigen Breiten und Theater- und Tanzsälen, oder?
Ja, ich staune aber. Da ist die Schweiz schon sehr zivilisiert. Weil in Paris, im Théâtre de Ville, da habe ich noch nie einen Abend erlebt, wo nicht wirklich lauthals gesagt wird, was man denkt. Und das ist immer auch mit Buhrufen durchmischt, weil es nicht so eine einheitliche Euphorie bis jetzt, was ich gesehen habe, gegeben hatte. Aber ich finde schon, in der Schweiz ist das eher so ein bisschen gesittet. Aber dann eben so blöd subversiv, dann wirklich lieber so die Faust in der Tasche machen und möglichst laut mit Stöckelschuhen oder mit schweren sonstigen Schuhen rausgehen. Meistens sind ja diese Tribünen auch aus Holz und das klingt dann besonders grässlich. Das passiert. Und eben dann auch, was mich dann stört, ist sich auch nicht der Diskussion stellen. Man könnte ja wenigstens rausgehen oder warten und rausgehen und das dann aber auch noch jemandem sagen, der verantwortlich war, als wenn nicht fairer. Ich kenne das auch von Künstlern, die manchmal so ein bisschen stehen gelassen werden im Regen und eigentlich gerne haben, wenn man mit ihnen streitet und sagt, es hat einem jetzt überhaupt nicht gefallen. Also viele können damit schon umgehen.
Also Kulturanlässe eigentlich als Diskussionsangebote.
Ja, das finde ich, findet viel zu wenig statt. Ich meine damit auch nicht, dass man jetzt nach jeder Vorstellung ein Publikumsgespräch aufzwingen muss, aber ich finde es schon angenehm, wenn es ein Foyer gibt, das zum Gespräch einlädt. Das ist auch nicht immer der Fall. Manchmal ist da zu laute Musik sofort oder sonst irgendwie unmöglich. Man hat keinen Platz oder kann sich nirgends hinsetzen. Aber ich glaube, so eine Atmosphäre zu kreieren, wo man da automatisch sitzen bleibt, gute Weinkarte und so weiter, das würde helfen, meine ich. Und natürlich, dass die Künstler nachher auch sich unter das Publikum mischen.
Ein spannender Monat Mai, Ihre Kulturagenda, in die wir reingucken durften. Katja Löpfe, für Sie geht's weiter. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Sehr gerne, danke auch.
Das war Reflexe mit dem Monatsgast Katja Löpfe. Am Mikrofon Karl Linder.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.